Fischer, Ralf Schmitz, Dieter Nuhr und Bernhard Hohecker. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause. Hier ist Genia Ganin. Ich freue mich, dass Sie uns zuschauen. Und könnt ihr mir vorstellen, dass wir heute ziemlich viel zu lachen bekommen? Einfach nur so, weil die Fragen auch nett sind und weil die Kolleginnen und die Kollegen heute alle zahlreich vorhanden sind. Kim ist ein bisschen erkältet, hat ein bisschen Probleme mit der Stimme. Aber wenn sie tief spricht, haben wir eben gemerkt, geht's. Sag mal was normal und sag mal dann was tief, denn werden die Zuschauer es gleich hören.
Erstmal normal.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Also, das und jetzt sprich mal tief.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Also. Also. Wenn Sie ein bisschen später einschalten sollten, ist ja Quatsch, dass ich Ihnen das jetzt sage, wenn Sie später einschalten, ja, dann wissen Sie ja doch gar nicht da. Aber ist ja Blödsinn. Also wenn Sie jemanden kennen, der später einschaltet, sagen Sie es ihm. Das ist, Fischer ist nicht synchronisiert, die spricht wirklich. Aber Ralf Schmitz spricht auch selber und Dieter Nuhr spricht natürlich selber. Und Bernhard Hohecker ist
wir
auch da.
Wir freuen uns alle sehr.
Ich glaube im Übrigen nicht, dass ich selber sprechen werde. Ich glaube nicht, dass ich zu Wort komme heute.
Doch, du wirst zu Wort kommen. Weil wir ganz interessante Fragen haben. Zum Beispiel die erste geht gleich los mit einer sehr interessanten Frage. Ich freue mich, dass auch Ralf Schmitz heute da ist. Und das passt dann auch. Robert Löffler aus Wallerfing, das liegt in Bayern, möchte wissen, was ist Zwergenwein?
Was? Zwergenwein oder Weinen?
Zwergenwein.
Wein.
Wie das Getränk?
Ja.
Zwergenwein.
Ich war heute Mittag beim Italiener und habe mir ein Glas Wein bestellt. Das war so hochvoll.
Da hast du gefragt, ist da was drin oder schwitzt das Glas?
Ich glaube, Zwergenwein ist Wein, der aus ganz kleinen, jungfräulichen, jungen Trauben gepresst wird.
Aus kleinen, jungfräulichen, jungen Trauben?
Ja, also eben, es gibt ja große.
Die besonders süß sind.
Zum Beispiel.
Kannst du den Satz nochmal tiefer sagen?
Die besonders süß sind.
Jetzt habe ich verstanden.
Das muss ich jetzt aber nicht die ganze Sendung.
Doch. Also,
Zwergenwein ist aus kleinen Trauben gepresster Wein, also junge.
Wie klein ungefähr?
So.
So, könnte das stimmen?
Das kann nicht sein.
Das kann nicht
sein. Vielleicht ist das einfach nur die homöopathische Menge.
Ach bitte, Hugo.
Vielleicht ist das nur die homöopathische Menge, die Ralf vertragen würde. Also ein kleiner, ein Zwerg.
Ach du meinst, dann ist er breit.
Wir haben früher als Kinder, wenn wir Silvester hatten, durften wir auch immer so Zwergen-Schnaps.
Fingerhut, da bin ich voll.
Vielleicht ist das auch totaler Blödsinn, was ich gerade gesagt habe.
Nein.
Hauptsache, du hast dich nicht angehört wie Johann König.
Also, Zwergenwein.
Vielleicht ist es ein Bonsai-Gewächs. Vielleicht sind nicht die Trauben klein, sondern die ganze Pflanze ist klein.
Ach, das ist süß, ja.
Ne? Also Zwergenwein, also quasi man hat so von vorher mehreren Hektar, hat man jetzt so 2 Quadratmeter. Und hat man alles voll. So braucht man nicht mehr so einen großen Hang.
Dann müsste es ja auch Zwergenreben geben.
Ja, heißt es. Gibt's ja,
genau.
Auch. Gibt's auch.
Wo denn?
Ja, am Hang.
Am Zwerghang.
Beim Zwergenwinzer.
Vielleicht einfach nur eine sprachliche Variation von Zwetschgenwein. Also vielleicht ist das ein besonderer Dialekt irgendwo in Südtirol. Die haben sich versprochen, die meinen eigentlich einen Zwetschgenwein. Und im Laufe der jahrhundertelangen Lautverschiebung ist da ein Zwergenwein rausgekommen.
Sagen die dann auch Gartenzwetschge?
Ja.
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 Meine Damen und Herren, ich möchte in diesem Moment die Gelegenheit nutzen und geschichtlich etwas ausholen.
Wir können jetzt an den Kühlschrank gehen, meine Damen und Herren.
Und wenn Sie einen treffen, der gleich zuschalten will, sagen Sie ihm das, Kim Fischer. Der Begriff Zwerg und auch die Tatsache, dass man denkt, Zwerge würden im Berg arbeiten, kommt ja daher, dass damals vor allen Dingen kleine Menschen im Berg gearbeitet haben.
Vielleicht die heute in Rennwagen.
Genau. Ich habe es nicht verstanden, aber ich lache mal aus Sympathie. Und vielleicht ist der Zwergenwein ein bestimmtes alkoholisches Getränk, was bei Bergwerksarbeitern benutzt wird. Es ist eine Feuchtigkeit, die sich am Rand abschlägt, des Stollens herabtropft, in einem Glas aufgefangen wird und in einer genüsslichen Runde mit einem Prost auf den Stollenbesitzer Wird es hinuntergeschluckt, die Stimmung steigt und dass sie verschüttet sind, spielt keine Rolle mehr.
Wo genau im Stollen wachsen dann die Trauben?
Direkt unter den Rosinen, weil da ist ja drumherum nichts.
Ich glaube, Zwergenwein ist Apfelsaft. Denn als Kind
Was?
Bin ich...
Ah,
ja, weil als
das
Kind,
ist gut.
Da war ja Kinderbier, war Malz.
Ja, richtig. Gut.
Und Zwergenwein ist für die Zwergen, für die Kleinen, für die Kiddies, dass sie denken, sie können wie die Erwachsenen genau, so schön Wein trinken.
Richtig.
Sehr gut.
Die kriegen einfach nur Apfelsaft richtig. Und deswegen ist Zwergenwein Apfelsaft.
Richtig. Hätte jemand noch irgendeine andere Idee?
Nee, das ist unsere Antwort.
Der wird in sehr kleinen Gläsern serviert, dieser Wein. Und deswegen heißt er Zwergenwein. Es handelt sich um eine besondere Sorte Süßwein aus Südfrankreich, der halt in so klein, weil er sehr teuer ist auch. Und weil man ihn so süß ist, dass einem alles zusammenzieht, man kann auch gar nicht viel davon trinken.
Du sprichst von Sauternes.
Nee, Sauternes ist ja Sauternes.
Der
ist Zwergenwein,
Zwergenwein. Ist so sauer, dass man schrumpft.
So eine Art Sauternes.
So eine Art Sauternes.
Ja. Das ist, man muss sich das so vorstellen. Es ist ganz saurer Wein. So, man trinkt man so. Ach, guck mal, saurer Wein. Und dann schrumpft man so zusammen und dann sieht man aus wie ein Zwerg.
Vielleicht
so.
Sind das bestimmte Reben, die nicht so viel Sonne brauchen, die an schattigen Hängen wachsen. Deswegen werden die Trauben, also ich bleibe immer noch bei meiner Version der kleinen Traube, und die werden halt nicht so groß wie andere Trauben, aber weil sie eben auch nicht so viel Sonne brauchen.
Vielleicht stehen ja da auch Gartenzwerge dazwischen.
Was?
Ich bin
Vielleicht
in der
stehen da auch Gartenzwerge dazwischen.
Ich bin in der Astro...
Schneewittchen wäre direkt dagegen.
Ich bin in der Astronomie. Und zwar handelt es, es gibt ja da die weißen Zwerge, wie ich mich gerade, was die Farbe angeht, habe versichern dürfen.
Wo gibt es die weißen Zwerge?
Am Himmel.
Was machen die da?
Die wohnen da, weil die haben hier keine Wohnung mehr gekriegt. Weil die brauchen ja auch... Die
heißt
sind halt mit
Riesen?
Es gibt auch Zwerge, das sind dann die kleinen
Kreise. Weißer Riese ist...
Auf jeden Fall, Weißer Riese ist ein Waschmittel.
Ja, was?
Genau. So, und vielleicht ist, wenn man einen weißen Zwerg ausdrückt, also einen Stern ausdrückt...
Ausdrückt. Was ist los?
Es hakt, meine
Argumentation
hat ein
Problem. Da kommt der liebe Gott und drückt einen Zwerg aus.
Ich würde vorschlagen, ich sage es euch jetzt, weil ihr...
Aber nicht, bevor ich nicht noch gerufen habe, eine Pflanze. Denn es gibt doch wilden Wein. Das sind doch einfach so rote Blätter, die ranken auch an Wänden hoch. Und vielleicht ist Zwergenwein eine bestimmte Pflanzenart.
Nee, es ist für die kleinen Pflücker, weil die großen dürfen oben, aber die kleinen dürfen unten pflücken. Ja, die können unten so pflück, pflück, pflück.
Also ich sag's euch mal. Bei alten und ausgetrockneten Fliegenpilzen... Fliegenpilzen...
Ja!
Die müsstest du an sich kennen, weil du bist ja auf einer Höhe.
Können Sie nicht wieder den Hoher erkennen?
Nein. Ich bin also, heute ganz still.
Bei alten und ausgetrockneten Fliegenpilzen biegt sich der äußere Rand des Pilzkopfes nach oben, wenn sie alt und ausgetrocknet sind. Es entsteht ein Auffangbecken, in dem sich Regenwasser sammelt. Das Wasser nimmt nach ein paar Tagen die Giftstoffe des Fliegenpilzes auf. Pilzsammler nennen diese giftige Flüssigkeit Zwergenwein. Warum Zwergenwein? Weil Fliegenpilze und berauschende Zaubertränke oft in Märchen halt eine Rolle spielen, wie Zwerge auch deswegen... Sagt der Pilzsammler dazu.
Und was macht der Pilzsammler mit dieser Flüssigkeit?
Entweder er trinkt es und stirbt oder er kippt es weg. Eins von beiden. Robert Löffler aus Wallerfing, 500 Euro für Sie. Gratulation. Ich hätte eine Frage anzubieten von Silvia Köppel aus Niederkassel.
Nee, nimm mal eine andere. Nein, das war ein Scherz.
Niederkassel. Ich bleibe bei Silvia Köppel aus Niederkassel, die ich jetzt sehr herzlich zu Hause begrüße, auf dem...
Divan.
Sofa. Silvia Köppel möchte wissen, warum landeten in Schottland 7 Harry Potter Romane für mehrere Wochen in einer Ausnüchterungszelle? Kleine Information, über 3 Wochen lagen im September 2007, noch gar nicht so lange her, die Harry Potter Bände 1 bis 7 in der Ausnüchterungszelle im schottischen Huntly. Warum?
Weil die gelesen werden mussten, die mussten die auslesen, sonst kamen sie aus der Ausnüchterungszelle nicht mehr raus.
Wer?
Die besoffen waren, die vorher reingekommen sind.
Warum sollen die lesen müssen?
Damit man weiß, die sind, wenn die zu Ende gelesen haben, nicht mehr besoffen. So lange braucht man, um sich zu entbesoffizieren.
Nieren.
Habe ich jetzt auch inhaltlich nicht so ganz verstanden.
Mein Gott, das ist so anschaulich.
Ich habe
anfangen zu lesen und wenn man fertig ist, oh, das war aber ein schönes Boot, dann kann man wieder rausgehen. So.
Weißt du, wie dick so ein Harry Potter ist?
Ja. Weißt du, wie viel die saufen in Schottland?
Hast du recht.
Ja. Vielleicht? Warum?
3 Wochen, ja.
Über 3 Wochen lang lagen die in dieser Ausnüchterungszelle. Herr Hoek hat die Idee, meine Damen und Herren, das sollten wir, diese Gelegenheit sollten wir am Schopfe packen und sollten ihn in Sicherheit wiegen. Und Sie zu Hause haben die Chance, noch ein bisschen zu überlegen. Wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder da. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Warum landeten in Schottland 7 Harry Potter Romane für mehrere Wochen in einer Ausnüchterungszelle? Möchte ich wissen. Holger hatte...
Die landeten da, weil sie sich verflogen haben.
Ich denke, Wunder, was da kommt.
Nein, ich habe eine Idee.
Bitte.
Und zwar...
Noch eine.
Ich habe noch eine Idee. Ich möchte auch
da... Der ist ja gut drauf heute.
Ich möchte da auch geschichtlich etwas ausholen. Nein. Die wurden übersetzt. Das sind die Exemplare, die dann Übersetzern zur Verfügung gestellt wurden. Damit die, weder die Übersetzer, noch die Harry Potter rein, noch raus, noch andere... Egal, die Reihenfolge ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall, damit die geschützt waren und keiner dran kam, haben die die da eingesperrt.
Das waren die Bände 1 bis 7.
Eben,
die waren
und das ist genau das, mich irritiert. Wenn es jetzt nur der letzte Band gewesen wäre.
1 bis 7, alle.
Aber da es ja alle Bände sind und der erste ist ja schon vor 6 oder 7 Jahren, deswegen bin ich auch überrascht. Aber ich habe trotzdem die Theorie, dass einfach ein Schotte sich unfassbar besoffen hat, weil er endlich mal alle 7 Bände gemeinsam hatte. Er hatte vielleicht vorher die Bände noch nicht gelesen, hat die also 1 bis 7 durchgelesen. Und dann hat er sich betrunken und hat randaliert und ist dann mit diesen Bänden eingeliefert worden.
Aber doch nicht über 3 Wochen.
Die Bände hat er einfach da vergessen oder er hat sie vielleicht sogar in der Zelle verbuddelt.
Verbuddelt?
Ja, genau.
Für seinen Freund, wo er wusste, der besäuft sich am nächsten Tag. Und wenn der dann kommt, kann er die dann ausgraben und...
Ja, nee, ist klar.
Ich glaube, es gibt nur 5 Bände. Und weil der 7 gehabt hat, hat man gedacht, der ist besoffen. Ja.
Oder vielleicht waren die getränkt mit Alkohol, die Bände 1 bis 7. Und dann mussten die 3 Wochen da liegen, bis der ganze Alkohol verflogen war. Weil vielleicht jemand sein Bier aus Versehen darüber verschüttet hat. Und die in Schottland denken, ich kann mal woanders hinstellen. Weil hinterher saugt einer an den Büchern rum. Deswegen haben die dann... Deswegen haben die gedacht, dann kommt die in die Ausnüchterungszelle 3 Wochen.
Vielleicht war auch einfach nur jemand im Knast, der behauptet hat, er sei Harry Potter.
Was? Ja, und der hat sich dann in 7 Bände verwandelt, oder?
Habe ich ja geschrieben. Ich denke nochmal drüber nach.
Ich muss das mal gerade verstehen. Also die Bände 1 bis 7, jeweils ein Exemplar, lagen... Ja.
Also über 3 Wochen.
Über 3 Wochen. Hat da ein Regal gewackelt und die haben das da hingestellt, damit es gerade ist?
Das, wenn ich so, wenn das, das stimmt, verlasse ich die Sendung, ehrlich. Wenn das stimmt, dann flippe ich aus.
Aber da muss das Regal ja aber ganz schön gewackelt haben, wenn man 7 Bände braucht.
Ja, das ist das Wunder. Man stellt eins hin, dann geht das da, dann nehmen wir noch das zweite dazu. Die haben ja verschiedene Seiten. Und dann haben die das hin und her gestellt. Und als es gerade war, dann waren 3 Wochen rum.
Weißt du was? Ich glaube, du erzählst Scheiße.
Es ist eine Strafe gewesen. Es ist
für wen?
Für den, der betrunken ist.
Was?
Ja, aber was? Ja. In der Ausnüchterungszelle ist man doch nicht 3 Wochen. Da ist man doch immer nur ein paar Stunden.
Das kommt drauf an, wie viel man gesoffen hat.
Ja, das hat er schon. Die Ausnüchterungszelle in diesem Ort wird auch als Untersuchungszelle benutzt.
Das ist so. Gut.
Das war so. Da ist einer eingeknastet worden.
Ja.
Und der hat ja ein Recht darauf.
Ja.
Bücher. Ich glaube, ein Klo darf man auch benutzen.
Ja, ja.
Und ein Toast am Morgen, oder was?
Was? Kannst du das tiefer noch mal wiederholen? Ich habe dich akustisch nicht verstanden.
Und ein Toast am Morgen.
Sehr gut, danke.
Und weil er halt in Untersuchungshaft gesessen hat, durfte der Bücher mitnehmen. Und da hat er die 7 Harry Potter Bände mitgenommen, weil er gedacht hat, können auch länger dauern.
Das war eine ganz normale Ausnüchterung.
Nee, es ist so, der hat die da vergessen, der durfte sie aber nicht mit rausnehmen, wegen irgendwelchen Bestimmungen, was weiß ich, in Schottland. Und jetzt hat er sich jeden Abend aufs Neue besoffen, um wie nicht seinen Freund, sondern um selber die Bücher zu Ende zu lesen. Und hat die einfach da liegen lassen. Der hat gesagt, der war Trinker und der hat die extra da gelassen, weil ich komme morgen wieder. Und dann hat er die da gelassen. So deswegen.
Wann war das?
September.
Letztes
2007.
Jahr. 2007, September, keine Ahnung.
Ich habe noch eine andere Theorie. Vielleicht ging es da einfach nur um eine Werbekampagne oder um einen Fototermin. Und die haben einfach diese spezielle Auskleidung dieser Entnüchterungszelle. Denn die sind ja sehr karg, da ist ja nur so eine Gummipritsche drin.
Mit Gummipritsche.
Ja, oder irgendwas wird da ja nur eine Isoliermatte. Die dürfen da ja, da darf ja nichts drin sein, damit die Randalierenden sich nicht verletzen.
Natürlich.
Und vielleicht war das einfach so eine groteske, so ein groteskes Set oder so ein künstliches Set, dass die haben da 3 Wochen Fotos gemacht oder einen Film vielleicht sogar gemacht.
Oder es kam ein Touri des Weges, der gesagt hat, ich mache in Schottland mal Urlaub und nehme mir viel Zeit, nehme 7 Bände mit. Und bleibe dort ein halbes Jahr. Und am ersten Abend hat er sich so die Hacke weggeknallt, hatte 1,8 im Turm, dass der in dieser Ausnüchterungszelle mit den 7 Bändern gelandet ist. Dann ist er entlassen worden. Man hat die Bänder da vergessen.
Das hat keiner gemerkt.
Und es
Ich habe eine andere Theorie, sorry. Und zwar die in dieser Polizeistation. Da haben sie renoviert. Da gibt es aber immer ein Schlafzimmer für die Kollegen, die da Nachtschicht schieben. Und die wurde aber renoviert. Das heißt,
kommt jetzt?
Ja, die Kollegen mussten halt in der Ausnüchterungszelle pennen.
Ja.
Und weil die einfach alle Harry Potter gelesen haben, lagen diese Bände da mit rum.
Vorlesen. Vielleicht hat der Wärter dem Betrunkenen was vorgelesen. Ja. Das ist doch schön. Da kommt Harry Potter auf Kartoffelbrei. Ah, nee, das war die andere. Und dann liest er abends schon mal so. Damit die nicht so randalieren. Das ist so. Nee, wir kriegen das raus. Gucken Sie nicht auf Ihre Kacke. Wir kriegen das raus.
Ihr kriegt das nie raus. Ich sag's.
Dass wir hier rumrätseln und er weiß es.
Das, das stört mich von Anfang an.
Ja.
Seit der ersten Sendung finde ich das ungerecht.
Gemein, ich weiß. Also, ich sag's euch mal. Es handelte sich um eine ganz besondere Ausgabe der Harry Potter Bände 1 bis 7. Alle waren von der Autorin John K. Rowling signiert. Die Echtheit der Unterschrift war durch ein Zertifikat belegt und diese 7 Bände sollten für einen guten Zweck bei eBay versteigert werden. In der schottischen Kleinstadt Huntley wollte niemand diesen Schatz bis zum Zeitpunkt der Versteigerung aufbewahren. Selbst der ansässigen Bank war das Risiko zu groß. Die wollten das alle nicht. So kam es, dass die 7 Harry Potter Bände am einzig sichersten Ort von Huntley, nämlich in der Ausnüchterungszelle, weggeschlossen wurden. Die 7 Bände wurden übrigens dann für rund 26.000 Euro bei eBay versteigert.
Und wenn jetzt einer da hätte ausgenüchtert werden sollen?
Den hätten sie dann in die Bank gesteckt.
So.
Silvia Köppel aus Niederkassel. 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Ja. Matthias Hommen.
Hä?
Matthias Hommen, der uns jetzt hoffentlich zuschaut zu Hause, wohnt in Köln, gar nicht weit von uns entfernt. Eine sehr schöne Frage. Ich bin sehr gespannt, ob ihr das rausbekommt.
Ja, ja.
Na klar.
Matthias Hommen möchte wissen, was ist eine blutige Entlassung?
Ein Schmetterling. Also wenn das kein Schmetterling ist, eine blutige Entlassung. Was für ein poetischer, schöner Name für einen Schmetterling.
Ich hätte da eine Blume gedacht. Weißt du, wenn der Morgentau sich niedersetzt auf die noch geschlossene Knospe
und die Blume und sich dann zu bluten.
Ja, und sie entlässt ihre Schönheit in den jungen Tag. Und der Tag weiß noch nicht, was ihn erwartet, zum Beispiel der Abend. Aber das weiß er noch nicht, der Tag.
Ich glaube, und dann als erstes Mal in seinem Leben romantisch.
Ja, ich bin verliebt. Deine Stimme macht mich fertig.
Bitte von der Sonne?
Nee. So, nachdem
gut,
wir uns
nicht besonders
das
originell, aber ich frage einfach, ich könnte mir vorstellen, wir sind in der Medizin, also eine Wunde, die nicht verheilt ist, sondern durchaus noch nachblutet.
Weiter.
Der Patient muss am nächsten Tag sich einen neuen Verband anlegen.
Nee.
Und so ein bisschen,
Es gibt aber nicht genug Betten, deswegen wird der entlassen und muss am nächsten Tag wiederkommen und ambulant den Verband wechseln. Herr
Doktor, also der muss nicht wiederkommen, ich lasse es so gelten, ja.
Nein!
Es ist nicht ganz richtig, aber ich muss es so gelten lassen. Der entscheidende Satz von Ihnen war, es gibt nicht genug Betten. Das bedeutet ja, der müsste ja sonst liegen.
Ja.
Ne? Also eine blutige Entlassung ist, davon sprechen Krankenschwestern und Ärzte, wenn ein Patient nach einer OP entlassen wird, obwohl der Heilungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Die Wunde also noch blutet. Grund, nach dem neuen Abrechnungssystem der Krankenkassen kriegen Krankenhäuser für bestimmte Operationen eine feste Summe erstattet. Das heißt zum Beispiel, ein Blinddarm kostet so und so viel 4 Euro, Meniskus so und so viel, ein Bypass ein bisschen teurer. Ist der festgesetzte Pauschalbetrag ausgeschöpft, muss der Patient entlassen werden, weil dann die Kasse nicht mehr zahlt. Im Extremfall selbst, wenn er dann noch bluten sollte. Und dann sprechen die Schwestern von einer blutigen Entlassung.
Ja, haben die auch noch.
Ja, ist so.
Supergeil. Ja.
Allemal besser als im Hotel. Im Hotel spricht man ja von kalter Abreise.
Kalte Abreise. Da ist aber dann schon tot.
Der ist tot. Blutige Entlassung, das heißt ja, Herr Doktor, Sie haben noch gar nicht zugedeckt. Nee, gehen Sie mal nach Hause. Das ist ja Horror.
Nein, aber es ist tatsächlich wahr.
Von einem Skandal.
Ja, eigentlich ja. Ne? Also Erfolgserlebnis also, durchaus für mich, aber ich finde jetzt diese Vorgehensweise auch nicht richtig
ich überzeugend. Ich würde mal vermuten, die entlassen jemanden nicht, wenn das Skalpell noch in der Milch steckt. Da,
man weiß es.
Das kommt jetzt auch wieder
alles schon vorgekommen.
Was für ein Schaffung. Ich wollte gerade sagen, die nähen ja auch schon mal Menschen zu. Das Skalpell ist noch in den Menschen.
Genau. Ja. Aber ich meine, Sie haben es im Prinzip haben es richtig gesagt. Weil, wenn Sie das mit dem Bett nicht gesagt hätten...
Hab ich aber.
Matthias, es tut mir wahnsinnig leid, aber...
Nein. Das wird hier eine blutige Entlassung, wenn du das nochmal kaputt machst.
Ich hab aus
Versehen... Oh,
nein! Mach mir unser Pult nicht kaputt.
Nein.
Da können Sie mal sehen, was das hier alles für Tinnef ist. Hier.
Ich bin hängen geblieben,
So, Matthias, tut mir sehr, sehr leid, aber Sie haben immer wieder die Chance, Geld bei uns zu bekommen. Wenn Sie uns Fragen einschicken, ist natürlich die Voraussetzung. Wenn Sie keine Fragen einschicken, gibt es natürlich auch kein Geld. Natürlich klar. Also, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns die schicken. Genial, dann nehmen 50 616 Köln oder Sie rufen an 01378 10 11 20 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Oder Sie machen es einfach wie Dieter Strack aus Zülpich und sitzen heute hier im Publikum.
Entschuldigen Sie, aber das ist einfach zu schön, wie Kollegen hier diese herrlichen, farbigen Thermoskannen unter dem Pult hervorzaubern. Und sich frischen Tee einzugießen.
Der Hohe kann da unten sogar noch eine Kohlroulade.
Nein, die Kim macht das ja wegen ihrer Stimme und Holger hat irgendwie gelesen,
wegen
dass man
Kälte.
Von Tee
Nein, ich mache das, weil es kalt ist.
Ja. Ach so.
Ich darf den auch nicht von ganz.
Gar nicht so kalt.
Doch, das Problem ist, wenn ich den Tee von zu hoch eingieße, fällt er in Würfeln ins.
Also, ich sag's nochmal: Dieter Strack aus Zülpi ist heute Abend hier. Wo denn? Dieter, wo sind Sie denn?
Da ist er. Wartet, hättet Kuchen da.
Was ist los?
Kuchen da.
Hätte ich heute erwartet. Hätte ich Musik bestellt.
Das ist ein ganz schönes Lied aus der Sesamstraße. Das hat Ernie früher immer gesungen.
Was hat denn das mit Herrn Strack zu tun?
Weil wir
freuen uns einfach, dass er da ist. Und wenn wir gewusst hätten, dass er kommt, hätten wir Kuchen da, Musik bestellt.
Haben Sie heute Geburtstag? Ah, dann tut's mir leid.
Gut, also, Dieter Strack möchte Folgendes wissen. Ich drücke ihn übrigens
Dieter, wenn
die Daumen.
Wenn wir ganz langsam gehen, merkt's keiner. Wir hauen einfach ganz langsam an, okay?
Also, ich drück die Daumen, es geht um 500 Euro Bar auf die Hand. Dieter Strack möchte wissen, was ist ein Sargblei?
Bitte?
Ein Sargblei. Sargblei.
Das ist
kein Sargblei.
Sargblei.
Ganz einfach im Grunde.
Eine Seebeerdigung.
Ja.
Und wenn der Scheißsarg nicht runtergeht, dann tut man da Blei rein. Ja, man will
aber
nicht. Blei drauf, mach Blei.
Aber Seebeerdigung findet doch nicht im Sarg statt.
Wie Beerdigung? Natürlich findet im Sarg statt. Wo drin denn sonst? In der Mülltonne oder
Seebeerdigung?
Mann, das ist Asche.
Da wird die Asche verstreut.
Nein, Asche, das haben sie früher gemacht. Weil
oder der kommt in die Eieruhr, muss arbeiten.
Es gibt doch in der Schiffstadt, aber dennoch in der Schiffstadt, es gibt doch einen
Fabrikantinger, Nick. Und da du ihn erzählt hast, muss der 10, 20 Jahre alt sein. Aber ich hab's noch nicht gehört.
Ist es denn nicht so, dass man so ein. Dass man das Senkblei nennt, um zu checken, wie tief das Wasser ist? Heißt das nicht Senkblei?
Ja.
Und vielleicht ist das Sargblei in der Schiffsfahrt ein Senkblei, aber in einem kleinen Holzkästchen, warum auch immer. Vielleicht um das Kästchen mit einer.
Schifffahrt aber nicht.
Bitte?
Doch, weil es ist eigentlich das Senkblei. Man merkt, oh, ist doch stärker, ist doch nah.
Sind wir irgendwo in einer Handwerkssituation, wo Menschen mit einem Blei.
Wir sind
beim
Angeln.
Ja.
Richtig, ein Sargblei ist dann, es gibt Blei, was man nimmt, damit das auch nach unten geht, um auch die Gründelfische zu fangen. Und das Blei, was unten bleibt, ist ein Sargblei.
Ich würde sagen, eher das Blei, was vielleicht besser oben dümpelt.
Warum heißt es denn Sargblei?
Weil es einfach unten bleibt. Es sei denn, es ist Mitternacht, dann kommt es raus und macht...
Weil es definitiv...
Warum heißt es Sargblei? Das ist ja soweit schon ganz fast im Auge.
Es soll unten bleiben.
Aber warum heißt es Sargblei?
Weil es kommt nicht mehr hoch. Es ist versenkt. Es versinkt in der Erde.
Das ist wegen Blei, aber warum Sargblei?
Weil es sich in den Sand eingräbt und...
Nö.
Weil es die Fische tötet. Es bringt die Fische um. Es tötet die Fische.
Warum denn?
Ja, warum nicht?
Weil unter dem Blei ist ja der Köder.
Ja.
Ja, aber warum heißt es Sargblei? Wir können einfach nur Blei heißen.
Weil es so aussieht wie ein Sarg.
Das ist richtig, das lasse ich so.
Dankeschön. Ja,
richtige Antwort. Das war einfach. Das will ich jetzt noch nicht mal überraschen. Ja, also. Schön. Wer hätte ich jetzt?
Angler?
Herr Hoeker hat das eben schon ganz richtig geschildert. Ein Sargblei hilft dem Angler. Es ist ein Gewicht und beschwert den Köder, damit er auf dem Grund des Gewässers liegen bleibt. Mit diesem Grundangeln werden Fische geangelt, die ihr Fressen am Grund aufsammeln, wie zum Beispiel Aale. So, damit das Gewicht bei starker Strömung nicht wegrollt, hat es 6 Kanten. Wie ein Sarg sieht es aus, ist aus Blei, daher Sargblei. Dieter, es tut
Man
mir leid.
Man hätte es doch auch Goldbarrenblei nennen können, oder?
Man hätte es auch Goldbarrenblei.
Das ist etwas makaber mit Sargblei, ne?
Aber Goldbarren haben meistens keine 6 Kanten.
Ja, nicht. Sie wissen das, weil Sie zu Hause die Barren stapeln. Unser eine.
Dieter, es tut mir leid, aber irgendein Streber ist immer dabei.
Das haben Sie aber lange nicht mehr gesagt, Herr Balder.
Auch wenn er noch so klein ist.
Er meint dich. Ich habe gerade die Kanten von einem Goldbarren gezählt.
Sie da oben, wir haben... Oh, es tut uns leid.
Ach, Sie da oben?
Ja.
Wollt
ja.
ein Stück Kuchen?
Ja, klar. Ja. Okay, also.
Aber Sie mit Goldbahn stelle ich mir auch zu Hause.
Mein Schatz!
Stell ich auch zu Hause. 16.
Nächste Frage. Stefanie Wedepol.
Oder ach, wie gut, dass Sie...
Ich hab den Anschluss verpasst.
Dass ich Hugo Peil halte. Nee.
Entschuldigung. Ich bin fertig. Halt, sag nicht.
Ja, ich bin fertig. Was ist jetzt
ich
los?
Ich bin krank.
So. Also, Stefanie Wedepol wohnt in Berlin. Und Stefanie Wedepol möchte wissen, was ist der sogenannte Allergikergruß?
Der Allergikergruß?
Ich kenne ihn. Ja. Ich kenne ihn. Ich lasse 2 Ausschnitte mit.
Der Allergikergruß.
Das ist aber lustig.
Ja.
Allergikergruß.
Allergikergruß.
Den nur Allergiker untereinander machen. Das war zum Beispiel Allergikergruß. Würden Sie den noch mal wiederholen für uns, bitte?
Da ist ja leider kein Mikrofon, deswegen hört man es ja nicht.
Das kriegen wir da hin, das ist kein Problem. Yeah.
Was Stereo?
Hat das?
Jetzt?
Nochmal.
Jetzt ist nichts mehr drin.
Sammy, lassen Sie es drin, lassen Sie es drin. Das ist okay. Das Tuch wird jetzt eingeschlossen, das kann man bei eBay ersteigern für einen guten Zweck.
Wir unterschreiben gleich alle. So, was ist denn jetzt Allergiker?
Also ich habe ja auch schon mal so allergische Tests gemacht. Da wird ja in die Haut, in den Rücken geritzt. Und wenn es dann eine allergische Reaktion gibt, dann kommen Püstelchen oder rote Flecken oder wie auch immer. Vielleicht nennt der Hautarzt einfach diese Reaktion der Haut den Allergikergruß. Die Haut grüßt hysterisch rot.
Würde mir gefallen.
Hallo.
Beim Hautarzt sind wir eher nicht.
Was sind wir nicht beim Hautarzt?
Also, wir sind aber
beim
bei den
Hautarzt, glaube ich, sehr eher
aber
nicht.
Aber wir sind beim Grüßen, möglicherweise. Wir sind
in der Apotheke ja. vielleicht.
Ich glaube, dass sich die Ärzte so grüßen.
Wie denn?
Mit Goldbarren. Ja, Was? 2 Ärzte, die hauptsächlich alle, gibt ja so viel Allergien, die man alle haben, alle, jeder hat eine Allergie mit, oder 2 oder 3, wer sich es leisten kann. Ist ja ganz toll, jeder hat Allergien. Und dann geht man zum Arzt und man lässt da eine Kohle und die allergische Kohle ist, hey, 2 Goldbarren, du hast 5 Goldbarren.
So, stell da mal was drauf, damit der das nicht immer kaputt macht. Damit
ich mach überhaupt nichts.
Dann verbrennst du dir die Finger, wenn du poolen willst.
Ich mach. Sie waren gerade ihre Hände drin.
Der Mann macht mich fertig. Aber wir sind bei Allergien.
Habe ich nicht. Ich möchte wissen, was der Allergikergruß ist.
Der Allergikergruß, ich möchte mal. Dieter.
Kuss!
Nein, Dieter, habe ich gesagt!
Der Allergikergruß ist so ein Falttäfelchen im Hotel, wo drauf steht, dass man ein Allergikerkissen haben kann, wenn einem danach ist.
Oh ja,
sehr schön. Wie sieht denn ein Allergikerkissen aus?
Ja, so wie ein Kissen, nur dass es für Allergiker ist.
Ja.
Im Grunde,
ja,
das sind, glaube ich,
Daumen
spezielle Kirschkerne drin oder sowas. Keine Ahnung.
Stimmt.
Oder Plastik ist da drin. Plastik, da sind keine Milben drin. In Plastik, deswegen gab es ja auch in der DDR früher, ne, die hatten ja dann nur Plastik, da gab es ja keine Allergien. Ne?
Wen gab es da nicht?
Da wurde ja das Anti-Allergiker-Kissen wurde, glaube ich, in der DDR 1968 erfunden. Weil es war aus Poly-Dingsbums.
Ja.
Und beinhaltete keine Hausstaubmilben, weil selbst den Hausstaubmilben in diesem Kissen schlecht wurde. Und Ein Anti-Allergiker-Kissen ist ein Kissen, das ausschließlich aus Plastik ist. Und das kann man wirklich bestellen im Hotel. Das meine ich sogar ganz ernst. Ja, da gibt es so Kärtchen, die stehen da rum.
Wie
die
wollen.
Und hier, du doof, wenn du allergisch bist, steh da drauf. Dann nimm doch das Kissen von der Rezeption.
Ja, da steht wirklich hier, du doof. Da steht da wirklich.
Ist der Allergiker-Gruß vielleicht, nennt die Lebensmittelindustrie vielleicht die Vorgabe so, dass auf jedem Lebensmittel stehen muss, wie viel Glutamin und Gedöns da drin ist, damit Allergiker wissen, ich darf das zu mir nehmen oder nicht, sonst kriege ich atmisch.
Aber ich glaube, das würde man auf einem Lebensmittel eher als, nicht als Allergiker-Gruß, als Hinweis.
Okay. Nee, ich weiß. Man kriegt doch immer, wenn man im Restaurant sitzt und was essen möchte, nicht wahr? Wenn man im vornehmen Restaurant sitzt.
Dann kriegt man was.
Da kriegt man vorher so eine Kleinigkeit. Und wenn man jetzt eine Allergie hat, irgendwas gegen Milch, Zucker, also, dann kriegt man nicht den Gruß aus der Küche, dann kriegt man den Allergiker-Gruß aus der Küche.
Wie ist der denn?
Der ist ohne Milch.
Und ohne Haselnüsse.
Richtig. Und ohne alles, der ist eigentlich nur Sesamkörner.
Das ist ein leerer Teller.
Vielleicht ist der Allergiker groß, ich bin wieder in der Natur.
Ja. Oh nee.
Wenn der Frühling kommt...
Bist du definitiv nicht.
Ich fühle mich aber so. Der Frühling kommt...
Ich mach dir einen Baum.
Der erste Sperling piept. Die Blüten gehen... Nein, ich habe nicht von einer Kröte gesprochen, von einem Sperling. Und der Allergiker-Gruß ist jetzt ein bestimmter Vogel, eine bestimmte Blüte, ein bestimmtes Tier, was kommt, was man sieht, wo der Allergiker weiß, oh, es geht los, ich gehe jetzt und lasse mich impfen, bereite mich vor, mache eine, keine Ahnung was. Ich fahre in die DDR.
Das finde ich gut. Oder vielleicht ist der Allergiker-Gruß, wenn Hunde oder Katzen sich so schütteln und der Tierallergiker dann schon weiß, oh, die Katze grüßt,
ja, genau.
Wiedersehen.
Hanna!
Aber Hunde schütteln sich ja meistens nur, wenn sie dann zum Beispiel gerade aus dem Wasser kommen.
Oder wenn man davor gestanden hat.
Ja, ist so.
Unser Hund hat die auch nach dem Schlafen schon mal so ein bisschen geschüttelt.
Vielleicht ist ja auch wirklich so eine Handhaltung oder eine bestimmte Bewegung.
Welche?
Ja.
Nein.
Also Allergiker kratzen.
Ist es denn eine? Ist es denn eine?
Schützt
ja.
Aha.
Ja.
Schützt der Allergiker groß? Tiefer.
Das geht jetzt auch nicht mehr.
Mit tiefer meint die Hella nicht, dass du dich setzen sollst. Du sollst die Stimme.
Schützt der Allergiker groß?
Der schützt.
Vor Allergien?
Nein.
Vor Pollen? Also ist das der Allergiker-Gruß?
Nein, das hätte ich ja schon gesagt. Aber ich hätte schon gesagt, ja.
Aber es ist eine Handbewegung.
Ja, es ist was, ja. Was ist das?
Grüßen sich so
Allergiker. So, könnte ja sein.
Warum?
Das erinnert mich an den Frühlingsbaum.
Weiß ich nicht. Sieht einfach so aus, dass ich denke, oh, der könnte eine Allergie haben.
Ja.
Also so würde es nicht gehen.
Nein. Oder man macht direkt so.
So ist schwerer Mundgeruch.
So.
aber wie ist das denn wirklich so mit, was haben denn alle? Die kratzen
na,
sich vielleicht. Sowas oder...
Kratzen. Ungefähr auf dem richtigen Weg.
Nase ist auch nicht schlecht.
Was heißt denn auch nicht schlecht?
Na, Hand ist nicht schlecht, Nase ist
Vicky,
nicht schlecht.
Vicky macht den Allergiker groß.
Ich weiß, das ist der Nicht-Allergiker, der den Allergiker grüßt.
Was denn?
Also, wir haben ja schon Hand und Nase. So, wie könnte der jetzt sein?
Da ist das hier so ein nervöses Zucken.
Nee, Hand.
Was hat das mit der Hand zu tun?
Ach, die spielt mit einer Rolle.
Also man
Hand und Nase.
Mit dem zweiten riecht man besser.
Oder ohne Taschentuch. Pff, guck mal. Das.
Oder wenn ich dir mit meiner Hand auf die Nase haue.
Ja, das ist es. Nee.
Ist das also ist es einfach, weil der Allergiker, wenn ihm zum Beispiel die Nasenschleimhäute zuschwellen, dass er sich so an der Nase versucht, Luft zu geben, indem er...
Also oder der pustet, Allergiker, er pustet, bei einem er sich, ich frage jetzt, wer den benutzt, benutzen den Allergiker?
Hand, Nase, so weit sind wir schon.
Dann ist es ein Ritual, das ist ein Teil davon.
Kein oder Ritual.
La, 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 la. Aber man erkennt sich.
Hand, Nase. Gibt es vielleicht so kleine Filter, die man sich in die Nase einführen kann, um sich gegen Pollen zu...
Ich glaube, man macht...
Ich sag's euch mal.
Will sie damit hinweisen darauf, dass er eine Allergie hat? Oder,
das ist die Frage, wer benutzt den Gruß?
Das ist die Frage, ja.
Oder grüßt man sich unter Allergiker und dass man sagt, ah, du arme Sau auch.
Nein. Ich sag's euch mal. Also, der sogenannte Allergikergruß ist zum Beispiel sowas hier.
Hab ich doch gemacht.
Nee, du hast so gemacht. So. Wer macht denn sowas? Das machen normalerweise Kinder. Kinder machen. Kinder machen das, wenn ihnen die Nase juckt. Das könnte zum Beispiel ein erstes Anzeichen sein. Kinder machen das. Ärzte bezeichnen das als Allergikergruß. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die Hand so hoch geht, weil man sonst so etwas macht. Also, wenn ein kleines Kind irgendwo Pollen einatmet, das nicht verträgt, machen Kinder wirklich immer so. Das ist eine Allergie.
So,
wenn der Kinder gesagt hat, dann kann ich
auch nicht gesagt, die Ruhe bleibt.
Ja, Ruhe bleibt, Stefanie Wedepol. 500 Euro. Glückwunsch.
So,
meine Damen und Herren, wir kommen mal wieder zu einer wunderschönen Tierfrage, die ich so sehr liebe, diese Tierfragen, weil sie immer so logisch sind. Daniel Steinhausen aus Frankfurt am Main möchte wissen, warum verliert der männliche atlantische Stechrochen?
Ja. Wie der verliert?
Der männliche atlantische Stechrochen. Warum verliert der alljährlich seine Zähne?
Zähne?
Ja.
Zähne.
Kleine Information, der atlantische Stechrochen lebt im tropischen Teil des Atlantiks. In den Monaten November bis März verliert der männliche Stechrochen alljährlich seine alten Zähne. Diese werden dann durch neue ersetzt.
Paarung.
Jedes Jahr.
Es geht
Warum?
Um Paarung. Es geht um Paarung. Er saugt sich am Weibchen fest und mit Zähnen würde er sie verletzen. So mache ich das immer. Nein, das ist so.
Aber das kann doch sein.
Und weißt du was? Schmitz, mal genau zuhören.
Weißt du, was das ist?
Er verliert seine alten Zähne, diese werden dann durch neue
Aber doch
ersetzt.
Nicht sofort.
Doch.
Ach doch, nicht sofort.
Doch.
Das hat doch noch keiner raus. Und pff, wieder
doch.
Da. Das geht doch überhaupt.
Ich würde ja noch mal anfangen.
Darf ich ganz kurz was zu mir?
Das ist wie bei Ihnen. Sie nehmen das Ding und das ist genau dasselbe. Und dann kommt die junge Dame nicht mehr weg.
Ich würde ja noch mal anfangen.
Mich interessiert was ganz anderes. Du paarst dich wirklich nur zwischen Dezember und März?
Du bist ab April dann wieder dran.
Nee, lass stecken.
Also,
es geht um Paarung. Es geht aber um Paarung.
Aber ich finde das toll, dass du dich überhaupt paarst.
Ja, vielleicht würde ich mal genauso anfangen, nur anders enden.
Es geht um Paarung und ja.
Er beißt sich fest und die Zähne bleiben in der Frau.
Nein. Vielleicht anders. Vielleicht gehört
das
er
ist,
ja.
Das ist von April bis September.
Vielleicht ist es ja umgekehrt. Es ist nach der Paarung und er gehört zu den Maulbrütern und der muss die Jugend aufziehen und damit die heile aus seinem Mäulchen rauskommen kann, hat er in der Zeit die Zähnchen nicht direkt.
Er saugt sich fest.
Beißt sich fest. Und damit er da reinkommt, müssen die spitz sein. Und sauber, ne? Und da der sich die Zähne nicht putzen kann, kriegt er vorher neue.
Richtige Antwort. Als ich die Frage stellte vor ungefähr gefühlten 46 Minuten und Herr Schmidt sofort anhob, die habe ich gedacht, jetzt kommt gleich die richtige Antwort und dann war der Schluss natürlich
anhüb.
Da war der Schluss natürlich falsch. Also Fakt ist, jedes Jahr im November bemerkt dieser atlantische Stechrochen, dass das tropische Atlantikwasser wärmer wird. Das ist für den männlichen Stechrochen das Signal, dass die Paarungszeit beginnt. Das ist nun mal.
Und für Ralf.
Die dauert dann bis März. Für Ralf.
Ich habe doch Hugo gesagt.
Ja. Und in dieser Zeit erneuert er seine Zahnreihen. Nur das Männchen, das Weibchen nicht. Warum? Das Männchen braucht spitze Zähne, um sich während der Paarung am Rücken des Weibchens festbeißen zu können.
Ja.
Und deswegen kriegt er jedes Jahr
neue Zähne. Da sehe ich aber Lächeln hier im Studio, ne? Das mal.
Die Krankenkasse zahlt. Oder?
Ja, genau. Und wenn er geht, ist es eine blutige Entlassung.
So. Daniel, es tut mir wahnsinnig leid. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit, die möchte ich nutzen. Christoph Gier aus Büren in der Schweiz möchte wissen, was ist eine Sturzzahl?
Eine was?
Eine Sturzzahl.
Zahl?
Sturzzahl.
Zahl?
Zahl.
Zahl.
Zahl. Sturz. Ich kann es auch noch
zweimal sagen. Sind wir in der Schweiz?
Sturzzahl.
Schweiz.
Die Frage war anders, nicht was haben Sie gefragt, sondern kommt die Frage aus der Schweiz?
Aus Büren.
Das ist eine
Zahl. In der Schweiz.
Ja, genau.
Der das ist eine Zahl, die im Sturz vermerkt, wann das Haus gebaut wurde.
Ja. Da musst du ja überlegen, was ist ein Haus?
Nee, ich weiß. Es ist die Zahl, die der Betrunkene noch schreit, wenn er in die Schlucht springt. Fällt. Ja, der hat 13, ich weiß keine Ahnung, Jagertier, hat 13 Jagertier und wir sind 13!
Der Mann, beim Stürzen zählt man 1, 2, 3 und dann weiß der hinter ihm herfällt, wie lang es noch dauert.
Genau, das ist 1, 2, 3, Punkt.
Sind wir in der Mathematik?
Wo sind wir?
In der Mathematik?
Nee, in der Schweiz.
Wie frech ist denn sie?
Vielleicht ist das ja irgendwie für die Malteser, wie viele gestürzte Skifahrer die bergen mussten in so einer Session.
Das ist gut.
Aha, könnte man meinen. Ja?
Ich glaube, der Sturz ist, beschreibt eine Steigung. Und die Sturzzahl beschreibt eine Steigung im Berg, ab wann eine, wann eine bestimmte Lawinengefahr besteht.
Gut. Die Winkelneigung oder so, ja.
Ich finde es auch gut.
Aber es ist falsch. Wie wäre es denn mit der Lebensmittelindustrie? Sagt man nicht, man stürzt einen Kuchen, wenn man den versucht aus der Form?
Ja, 1. Sturzzahl.
Ja, 1. Ja, danke. Aber vielleicht sind wir in einer Konditorei.
Und
das ist die Anzahl der Küchlein, die so ein Konditor so dann also
stürzen kann. Ist das ein Schweizer Spezialbegriff?
Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich habe was mit Geburt. Das haben wir mit Geburt zu tun.
Sturzgeburt.
Sturzgeburt, genau. Mit der Sturzgeburt. Wie viele Sturzgeburten hast du? 8.
Wer sagt das zu wem?
Die Schwester zu der anderen Schwester. Wie viele Sturzgeburten hat? 8. Sturzzahl.
Ach so.
Sturzgeburten. Ah. Sturzgeburt. Platsch. Oh, scheiße, daneben. Das ist, weiß nicht. Oh, ich war zu langsam.
Oh. Ja. Sturzzahl.
Ich weiß es auch nicht. Meine,
so, die Sturzzahl.
Sturzzahl. Ist schwer, ne?
Ist es irgendwas, wo Menschen, also hat es auch irgendwas mit dem Straßenbau zu tun oder mit Trottoirs, also wo Menschen stürzen können oder stolpern können?
Das kann man überall.
Es hat was, ich komme ja von diesen Bergen und Skifahren komme ich ja nicht weg.
Ehrlich
nicht? Doch, nee.
Das kann man behandeln.
Ich komme davon nicht weg.
Das ist unglaublich.
Ich sehe ja manchmal, wenn wir in die Skifahrer, sehe ich da so Omas, die stürzen alle 2 Meter. Das ist, und dann spricht der eingefleischte Skilehrer, sagt dann zu dem anderen, Sturzzahl 83. So, das, weil die 83 mal stürzt, bis sie unten ankommt. Die Flatsch.
Wenn sie unten
ankommt. Oh, bitte Flatsch. Oh.
Ist die Sturzzahl...
Ich bin also in der Skifahren klammern wir mal aus.
Zahnmedizin.
Ja, schade. Da bin ich beim Eiskunst.
Zahnmedizin. So.
Auch in der Zahnmedizin hat man ja Berge und Täler.
Bitte?
Und vielleicht hat man da auch einen Gletscherabbruch.
Höhen und Tiefen.
Quasi spiegelt sich im Mund das Leben auch wieder.
Karius und Baktus.
Ja.
Auch in der Zahnmedizin hat man Berge und Täler. Das
ich finde, Sturzzahl könnte irgendwas sein aus Zünften oder Burschenschaften. Also es... Also Zahl habe ich auf jeden Fall irgendwie Anzahl in meinem kleinen Köpfchen.
Ja, es hat was mit einer Anzahl zu tun.
Ja, natürlich.
Sehen Sie?
So,
ja, klar.
Und Sturz, also ich bin irgendwie in einem Handwerk, also bei Dachdeckern oder bei... Nee, falsch.
Da. Ich glaube, es ist irgendein Spiel. Sowas, Kegeln ist es nicht, aber irgend sowas in der Art, ein Kartenspiel oder sowas.
Ja, komm, lass uns Sturzzahl spielen.
Ja, das ist es. Sie machen noch Promi, ärgere dich nicht. Das ist ja so viel wie die umfallen vielleicht. Nee, das ist auch Quatsch. Ja.
Letzte Chance.
Ist das eine geschätzte Zahl?
Bitte?
Eine geschätzte Zahl?
Nein, ist es nicht. Ich sag's euch.
Mist.
Also, bevor Kletterseile bei uns in den Handel kommen, werden sie vom TÜV auf ihre Reißfestigkeit geprüft. So ein Test sieht folgendermaßen aus. An das Seilende wird ein 80 Kilogramm schweres Gewicht gebunden. Dieses Gewicht wird aus einer bestimmten Höhe fallen gelassen. Mumps. Der Vorgang wird so oft wiederholt, bis das Seil reißt. Die Anzahl der Stürze, die das Seil bis zum Reißen überstanden hat, ist die sogenannte Sturzzahl. Jedes Einfachseil muss nach den Richtlinien mindestens 5 Stürze heil überstehen. Die so ermittelte Sturzzahl wird von den Herstellern solcher Seile angegeben und dient als wichtiges Qualitätsmerkmal.
Moment mal, was ist das für ein Seil?
Ein Seil. Zum Beispiel.
Ja. Das heißt, ich könnte, wenn ich dieses Seil benutzen würde, mich da nur 5-mal mit runterplumpsen lassen? Das finde ich aber gefährlich. Von einem Seil erwarte ich aber eine längere Lebensdauer.
Es gibt auch Seile wahrscheinlich, die auch, also wo die Sturzzahl auch höher ist.
Redet könnte sein. Nicht von 80 Kilo?
Naja, komm! Die 10 Kilo mehr!
Los, auf jeden Fall, Christoph Gier aus Büren kriegt 500 Euro. Gratulation! So. Das war wieder sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass Kim ihre Sprachbarrieren...
Oh, ich wünsche mir das eigentlich nicht. Ich fand das sehr komisch jetzt.
Ehrlich?
Hm? Ja. Vor allem, wenn du tiefer sprichst.
Ja.
Ich fand's sexy.
Ja, ehrlich? Sexy auch.
Sagen. Aber seitdem ich weiß, wie du mit der Paarung umgehst, bin ich sehr ängstlich. Wenn du sagst, dass du mich sexy
Baby,
findest.
Lass mich mal meine Zähne in deinen Rücken hauen.
Das ist ein schönes Schlusswort von Ralf Schmitz. Das war's. Schönes Wochenende. Tschüss.